Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer. Echt jetzt? Schön, dass du wieder einschaltest und heute wird es in der Hinsicht eine spannende Folge, weil der Inhalt diesmal aus einer persönlichen Erfahrung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, rührt. Also ist es ziemlich authentisch, ziemlich nah an der Thematik dann. Bevor ich aber einsteige in die Thematik und du überhaupt erfährst, worum es geht, lade ich dich ein, falls du es noch nicht getan hast, abonniere bitte meinen Kanal, mach einen Daumen hoch und aktiviere das Glöckchen, weil nur so wirst du immer informiert, wann ich eine neue Folge hochlade, respektive wenn der Jonas eine neue Folge fertig hat. Und da tust du dir was Gutes und mir natürlich auch. Ja. Der ein oder andere hat es über die Social Medias mitbekommen, dass ich in den vergangenen Monaten einen Freund begleitet habe, der jetzt vor 2 Wochen seinem Krebsleiden erlegen ist. Es geht heute nicht um die Krankheit Krebs in der Hinsicht. Es gibt ja mehrere Krankheiten, die tatsächlich auch zum Tod führen können. Für mich bei der Überlegung für den heutigen Podcast war die Überlegung, dass ich mit euch mal ein wenig darüber spreche, wie furchtbar es sein muss, wenn man sich in einer Partnerschaft befindet oder auch, es gibt ja auch Leute, die nicht in einer Partnerschaft sind, aber die eben eine Familie haben. Aber wie schlimm muss es sein, wenn man als direkter Angehöriger, in dem Fall eben innerhalb einer Partnerschaft, diese endgültige Diagnose bekommt? Eine Diagnose, die am Anfang natürlich den Spielraum der Hoffnung hinterlässt, so möchte ich mich mal ausdrücken. Und tatsächlich hat man ja oft auch schon von Menschen gehört, die trotz ihrer totgesagten Diagnose Jahrzehnte noch gelebt haben oder noch Jahrzehnte leben, wie auch immer. Aber wenn im Verlauf einer solchen Diagnose dann die Phase, die Zeit eintritt, in der es dann unausweichlich ist. Das ist eine Herausforderung, die ist schon richtig, richtig heftig. Es gibt dennoch, und ich hoffe, ihr steinigt mich jetzt nicht für diese Aussage, aber es gibt dennoch etwas Positives in solch einem Verlauf. Das Positive ist, man kann sich darauf vorbereiten. Die Frage ist nur, ob man es tut. Und das Schlimme daran ist die Diagnose, dass dieser Mensch, um den es geht, in wenigen Tagen, in wenigen Wochen nicht mehr da ist. Und ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Ebenen. Zum einen derjenige selbst, den die Diagnose trifft. Wie geht dieser Mensch damit um? Und wenn man sich in einer Partnerschaft befindet, in einer langjährigen, in diesem Beispiel, wie man damit umgeht. Ich kann jetzt nur anhand der Erfahrung, die ich als nahestehender Freund für mich erfahren durfte, sprechen, wie ich alles beobachtet habe, wie ich alles betreut habe, nach bestem Wissen, nach bestem Herzen, also nach tiefstem Herzen, mit allen Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und trotzdem war ich ja selbst betroffen, das, was es einfach noch viel emotionaler gemacht hat insgesamt. Aber wie schlimm muss es für Menschen sein, sowohl für denjenigen, der die Diagnose bekommt, als auch eben für die Person der Partnerschaft. Und in dem Fall ist es natürlich wie immer, wie in vielen anderen Folgen ich es auch sage, die Diagnose zu erhalten ist nahezu ähnlich, wie wenn man eine Todesnachricht erhält. Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht, Zerrissenheit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man in solchen Fällen nach dem Zeitraum des Zusammenbrechens, möchte ich mich mal so ausdrücken, sich in einer Partnerschaft zusammenreißt, indem man beginnt, auch wenn es noch so schwer fällt, über das bevorstehende Ereignis zu sprechen, immer und immer und immer wieder. Das ist nach dem, was ich jetzt erfahren durfte, was ich ja auch in meinem Buch schreibe, wie wichtig das ist. Aber jetzt nach dieser Erfahrung, leider waren es nur 6 Monate, ich kann es nur bestätigen, dass es das Richtige ist. Und ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, was jetzt die Erfahrung angeht. Aber das, was ich erleben durfte mit der Ehefrau und mit meinem Freund, der verstorben ist mittlerweile, das Schöne war an ihm, dass er von seinem Charakter aus auch jemand im Leben war, der Veränderungen gegenüber immer lösungsorientiert war. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie man im Leben tickt. Also grundlegend. Es gibt Menschen, die können mit der Veränderung umgehen und es gibt Menschen, die können nicht damit umgehen. Es gibt Menschen, die können super mit Veränderungen umgehen, weil sie in ihrem Leben gelernt haben, wie sowas funktioniert, weil sie ein bewegtes Leben hinter sich haben. Oder es gibt eben auch Menschen, die überhaupt super gar nicht mit Veränderungen umgehen können. Ja? Das mal so nebenbei bemerkt. Aber egal, ob du jemand bist, der mit Veränderungen umgehen kann oder nicht, so eine Diagnose, ähnlich wie eine Todesnachricht, ob du willst oder nicht, du musst. Wenn du einen Weg finden möchtest, dass das Leben danach weitergeht, dein Leben, da hast du keine andere Wahl. Es sei denn, du wärst jemand, der sagt, naja gut, jetzt ist mein Leben vorbei, das war's, ich habe auch keinen Bock mehr, ich gebe mir jetzt einen Strick, würde aber keine Ahnung. Die Variante gibt es leider auch. Ganz offen. Warum soll ich da ein Geheimnis drum machen? Das ist so Blödsinn. Aber das eigene Leben, das ja weitergeht und auch die Person, die diese endgültige Diagnose bekommen hat und wenn diese Person, wenn man eben darüber spricht, über die Zeit, die jetzt bevorsteht, bis zum biologischen Tod, oder dann eben auch spricht über die Zeit danach. Nur dann kann man Dinge erfahren, die man ohne ein Gespräch gar nicht wüsste. Was genau meine ich damit? Also in dem Beispiel zum Beispiel war es ja so, dass mein Freund tatsächlich jemand war, der ganz offen über die Diagnose gesprochen hat. War natürlich auch in bestimmter Weise ein Vorteil auch für die Ehefrau. Weil für die Ehefrau in dem Fall war ja von vornherein klar dann, dass der geliebte Ehemann dann weg ist, der Körper, und sie dann alleine da ist. Nach einer jahrzehntelangen, überglücklichen Beziehung. Und ich habe es ja mitbekommen, wie tief getroffen beide waren, wie tief getroffen und trotzdem, ja, und trotzdem unterschiedlich tief betroffen. Weil mein Freund zum Beispiel, der diese Diagnose bekommen hatte, in sich selbst natürlich auch den Schock, das ist ja ganz klar, da braucht man nicht drüber reden, und in für sich eine Phase hatte, in der er das auch für sich selbst erstmal verarbeiten musste. Da wusste ich es noch gar nicht, zum Beispiel. Ja? Also im September 2025 kam die Diagnose, im November habe ich dann erfahren. Ja? Und so. Das heißt, ich kam zu dem Zeitpunkt ins Spiel, an dem diese erste Schock schon durchlebt war. Und in dem Zusammenhang war ich unheimlich froh darüber, dass ich als Freund und Trauercoach und als Bestattungsunternehmer, also in dieser Kombination, für mich war das natürlich überwiegend als Freund, logischerweise, 99%. Und der 1% ist natürlich klar, ich bin stolz und froh darüber, dass mir dann auch das Vertrauen entgegengebracht wurde. Aber in erster Linie war ich als Freund eben da. Mit dem ganzen Wissen, mit allem, was ich halt auch weiß, natürlich, ganz klar. Um das zu unterstützen. Und es war für mich mega, 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 mega mäßig, dass wir uns dann wöchentlich bei mir, bei uns zu Hause getroffen haben. Mein Mann hat immer schön gekocht, immer tolles Essen hingezaubert, und dann haben wir einen ganzen Nachmittag mitverbracht, und man konnte auch dann immer zusehen, Woche für Woche, wie auch Veränderung da war, körperlich und so weiter. Ne? Und da hatten wir viel Gelegenheit zu sprechen. Ich hatte viel Gelegenheit, mit der Frau zu sprechen. Ich hatte viel Gelegenheit, mit meinem Freund zu sprechen. Und das ist das, was ich einfach euch mitgeben mag, falls irgendjemand von euch in einer ähnlichen Situation ist oder Leute kennt, die in einer ähnlichen Situation sich befinden, die jetzt gerade frisch aktuell eine Diagnose bekommen haben. Die Diagnose. Spielt keine Rolle, ob das Krebs ist oder irgendwas anderes. Wir haben einmal in der Woche intensiv zu dritt über die gesamte Thematik gesprochen. Die Frau hat natürlich öfter auch kommuniziert, wie leer sie sich fühlt, wie hilflos sie sich fühlt, war aber auf der anderen Seite mit ihrer Liebe zu ihrem Mann so motiviert, für ihren Mann da zu sein. Es war wirklich beachtlich, wie wundervoll, dass es gar keine Frage war, rund um die Uhr für ihn da zu sein. In der Grundentscheidung. Da ging es ihm noch relativ gut. Und umso wichtiger ist es, damit man sich wirklich für denjenigen, der die Diagnose erhält, als Partner, als Familie, vermittelt, dass man da ist. Das verhindert natürlich nicht das, was am Ende dann passiert, also der Tod eintritt. Aber wenn man das wirklich, wenn man spricht darüber, dann bereitet man sich drauf vor. Dann wird es, wenn der Moment dann kommt, einfacher, als wenn man gar nicht darüber spricht. Das erlebe ich jetzt zum Beispiel im Bestattungsinstitut relativ oft, wenn eine Witwe oder ein Witwer, eine Familie, die ihren Sohn oder ihre Tochter verloren hat durch Diagnose, bei mir sitzen. Manche lassen das einfach auf sich zukommen, weil keiner traut sich, mit dem zu sprechen, der letztendlich die Diagnose bekommen hat. Man traut sich nicht, darauf anzusprechen. Du, was ist? Lass uns mal drüber reden für den Moment, was ist, wenn du stirbst? Lass uns mal drüber reden. Und in meinem Buch schreibe ich auch in diesen Kapiteln drüber, dass man da Mut dazu braucht. und ganz großen Respekt für alle, die diesen Mut da dann auch aufbringen. Und wenn du jetzt jemand bist, der hier zuhört und frisch in so eine Situation involviert ist, kann ich dir nur sagen, nimm dir eine Woche Zeit, um diesen Mut aufzubringen. Es lohnt sich, um diese Person dann anzusprechen, zu sagen, du, ich muss mit dir sprechen. Ich möchte mit dir sprechen und lass uns am Samstag XY 4 Stunden Zeit nehmen, wo wir über das Thema reden. Danach meinetwegen nicht mehr, aber nur diese 4 Stunden, diesen einen Nachmittag. Und dann ist es wie Lampenfieber, weil dann kommt irgendwann der Punkt nach einer Woche, wo du die Kraft gesammelt hast, den Mut endlich genommen hast und dann musst du anrufen bei der Person oder bist eh bei ihr, sie zu besuchen. Und dann ist es wie Lampenfieber, weil du sagst, jetzt muss ich es rauslassen, sonst ist die Chance weg. Und Leute, wenn die Chance mal weg ist, dann wird's blöd. Warum? Weil wenn du mit dieser Person, die die Diagnose erhalten hat, ein offenes Gespräch führen kannst, Dinge fragen kannst, wie hast du Angst davor, vor dem, was vor dir liegt? Hast du Angst vorm Sterben? Gibt es irgendwas, das ich in dieser Zeit für dich tun kann? Wollen wir nochmal saufen gehen? Gibt es irgendeinen Wunsch, den ich dir behilflich sein kann, dir nochmal zu erfüllen? Du kannst dieser Person sagen, wie sehr du sie liebst. Du kannst alles aufzählen, warum du sie liebst. Da sind wir wieder bei den 4 wohltuenden Prozessen des Abschiednehmens und kannst dieser Person ins Gesicht sagen, danke dafür. Und dann erhältst du eine Reaktion. Du kannst der Person sagen, wo sie dein Leben geprägt hat. Was hast du von dem allem, wie diese Person in dein Leben war, was hast du übernommen, was hast du von ihr adaptiert, was hast du, wie auch immer, kannst du es ihr sagen. Wo hast du mein Leben geprägt? Und auch da kannst du der Person in die Augen schauen und sagen, und jetzt danke für all diese Dinge. Und du wirst merken, wenn du das aufzählst und der Person sagt, wie sehr du sie liebst auf deine Weise, wie sehr sie sein Leben geprägt hat, diese Person, dann wirst du erleben, wie überrascht dieses Gegenüber schaut und sich darüber freut. Das ist eine Reaktion, die kriegst du noch. Die kriegst du nicht, wenn du den Mut nicht aufbringst, mit jemandem, der im Sterben liegt, zu sprechen. Oder von jemandem, wo der Tod bevorsteht. Und dann kannst du weiterhin dieser Person sagen, du stehst ihr ja nahe. Du hast ja einen bestimmten Zeitraum mit dieser Person verbracht, mit diesem Menschen. Und wenn du jetzt Ehepartner bist oder Familie nahestehend, dann seid ihr ja schon Urzeiten zusammen, möchte ich jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen. Dann ist es eben auch wichtig, diesen Menschen in die Augen zu gucken und sagen, aber weißt du, in der einen oder anderen Situation, da war ich einfach mal normal wird es ein Piep kommen, aber ich sag's mal tatsächlich so, wie ich es wortwörtlich auch sage, an der Stelle war ich mal ein Arschloch zu dir. Es gibt immer Situationen, die wir haben in einer Beziehung, ob das jetzt eine Partnerschaft ist, ob das eine freundschaftliche Beziehung ist oder einfach eine Verwandtschaftsbeziehung, Sohn, Eltern, Tochter, Eltern, wie auch immer. Und man kann dieser Person, diesem Menschen das auch durchaus so sagen. Und du kriegst auch eine Reaktion. Und die Reaktion ist zu 99,9%, ach, Schwamm drüber. Aber du kriegst es gesagt. Und damit kannst du was anfangen. Es macht was in deinem Herzen. Und am Ende kannst du dieser Person auch mal sagen, da warst du aber auch mal blöd. Ich möchte aber dazu anmerken, dass ob ich jetzt sage, dass ich mal ein Arschloch war oder ob du mal du mal nicht so toll warst, wann immer ich jemand etwas sage, bei dem das Gegenüber vielleicht durch ein Verhalten von mir verletzt war oder sich schlecht gefühlt hat. Grundlegend, es war nie, nie und never die Absicht, dafür zu sorgen, dass die Person enttäuscht ist oder sich enttäuscht fühlt oder was auch immer für ein schlechtes Gefühl hat. Das war nicht die Absicht, sondern ich habe ja, wenn ich irgendwann blöd reagiert hatte, dann hatte ich ja nur blöd reagiert, weil es in mir drinnen nicht richtig ausgesehen hat und ich eine Wut oder was auch immer ich in mir hatte, zum Ausdruck gebracht habe. Also es war nicht die Absicht, dass das Gegenüber dann enttäuscht ist oder was auch immer. Das ist wichtig zu wissen. Und genauso, wenn jemand, den wir kennen, in dem Fall jemand, der eine Diagnose hat, in früherer Zeit sich mal verkehrt verhalten hat, dass ich mal enttäuscht war, dass ich mal Unverständnis hatte oder was auch immer. Es lag auch nicht in der Absicht des Gegenüber, dass ich mich so fühle. Also das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil nur so fällt es auch einfacher zu sagen, wo war ich mal ein Arschloch dir gegenüber und es tut mir leid. Das ist das Wichtigste. Alles aufzählen, wo man einfach mal arschig war und am Ende eben dann der Person in die Augen gucken und sagen, jetzt ist aber der Moment, ich möchte dich jetzt dafür einfach um Verzeihung bitten. Und es kommt eine Reaktion und die wirft dich um. Das ist dieses klassische, ach, weißt du was, Schwamm drüber. Das ist einfach toll. Und am Ende, wenn es etwas gibt, wo eben das Gegenüber auch mal sich nicht so toll verhalten hat oder wie immer, sag's ruhig, weil damals hat es sich ja genervt. Wie auch immer, sag es. Und sag aber dann auch, während du in die Augen schaust und sagst dann ja, hey, aber an der Stelle, ich möchte dir einfach jetzt die vollkommene Absolution erteilen. Also dir vollkommen vergeben. Und das ist ein, wenn man diese Sachen sprechen kann mit jemandem, der noch am Leben ist, obwohl die Diagnose da ist und man weiß, was auf einen zukommt, ob das Wochen sind, Monate vielleicht, und das wünsche ich jedem, vielleicht noch ein paar Jahre. Aber wenn der Moment dann kommt, ist es gesprochen. Und wenn der Moment dann kommt, das Endliche, dann ist es gesprochen. Wenn du das nicht machst und der Tod tritt irgendwann ein, dann stehst du da und all diese Dinge sind, ohne dass du es eigentlich so richtig mitkriegst, aber diese Dinge sind unerledigt und dann ist es, ich kann das nicht beschreiben, da gibt es keine Worte so großartig dafür, aber in der eigentlichen Logik, wie ich es jetzt erklärt habe, muss es ja schon daraus hervorgehen, wenn du mit so einem Menschen gesprochen hast, diese Dinge. Und der Körper ist dann eben gestorben, die Biologie ist gestorben, dann hast du das gesprochen und das ist ein was Wertvolles, an das du dich gern zurückerinnerst. Weil auch in solchen Momenten, wenn wir von der Diagnose erfahren von jemand und wir diesen Schock erleben, diese Hilflosigkeit, auch da ist es ja wichtig, Prozesse zu finden, Wege zu finden. In dem Fall, wenn es irgendwie machbar ist, ja, mit dieser Person zu sprechen, wie gesagt, ja. Wenn man diese Prozesse eben nicht macht, ist es immer das Gleiche, was ich euch sagen möchte. Wenn man die Prozesse nicht macht, dann steht man am Ende da und dann wird es noch viel heftiger, als es überhaupt schon ist. Weil ich möchte hier nicht mitteilen, dass naja, wenn du schön Abschied auf Wiedersehen sagst und wenn du mit der Person dann nochmal sprichst, ja, dann ist es wie so ein Spaziergang. Garantiert nicht. Aber die Person selbst, die diese Diagnose bekommen hat, Und das ist das, was wir als Außenstehende, als Angehörige, dieses daneben zu stehen, Anführungsstrichen, und so hilflos zu sein, dass man gar nichts machen kann, boah, das ist schon krass. Umso wichtiger ist es aber dann zu wissen, dass die Person, die Diagnose hat, mit sich selber im Reinen ist. Dass die Person medizinisch so versorgt ist, dass sie keine Schmerzen haben muss. Und das ist etwas, das die Familie und auch mein Mann und ich am Rande, also als Freund sehe ich mich am Rande, ne, weil ich war natürlich nicht so nah dran wie die Ehefrau und die Tochter mit ihrem Mann, die sind natürlich viel näher dran gewesen. Aber wir haben erschreckend feststellen müssen, damit man in einem Krankenhaus oder mit einem Pflegepersonal, wie auch immer, eindringlich mit diesen Menschen sprechen muss, dass entsprechende medikamentöse Einwirkungen stattfinden, in dem Fall eben Morphium, so dass man keine Schmerzen haben muss. Es ist schon irre. Also ich finde es eigentlich schade in der heutigen Zeit, damit es nicht von alleine so gemacht wird. Ja. Also so in Maßen, dass halt gerade die Schmerzen, damit man keine Schmerzen hat. Und in dem Fall, in dem ich jetzt involviert war, war das alles tipptopp. Klar musste die Ehefrau im Krankenhaus ein bisschen auf die Tube drücken und damit die Medikamente da gemacht werden. Und das möchte ich euch auch mit auf den Weg geben. Also wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr merkt, dass euer Liebster, euer Liebstes in einem bestimmten Stadium sich dann auch im Krankenhaus befindet, stellt euch auf die Beine, macht Rabatz, wenn euer Liebstes dort Schmerzen hat. Ihr müsst euch auf die Hinterbeine stellen und ihr habt keine andere Wahl, ihr müsst dort auf die Pauke hauen, bis dann endlich Medikamente gegeben werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil in so einer Situation, ich bitte dich, und das hat die Ehefrau, also da ganz großen Respekt, die ist echt auf die Hände, würde ich sagen, wenn ihr dem jetzt keine Medikamente gibt, ich bleib so lange hier bis, und die hat das wirklich, die hat alles in die Wege geleitet, obwohl an diesem Wochenende, mein, das Krankheitssystem ist ja eh ein bisschen durch, aktuell, ja, mit diesem Gesundheitssystem und so, aber es war für dieses große Krankenhaus ein Arzt zuständig für das ganze Haus dort, aber die hat sich so lange Rabatz gemacht, bis eben das Morphium in dem Maße eben gegeben wurde, dass Schmerzfreiheit gewährleistet war. Und da braucht ihr Mut dazu. Das passiert leider nicht von alleine. In seltenen Fällen, ja. Was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, sprecht mit demjenigen, der im Sterben liegt, dem die Diagnose gemacht wurde. Über alles. Über die Ängste, die er möglicherweise hat. Über Wünsche, die er möglicherweise hat. Zum Beispiel hat das Ehepaar jetzt, also mein Freund mit seiner Frau, die haben gemeinsam auch Lieder besprochen, die bei der Trauerfeier gespielt werden sollen. Es ist eine ganz simple Frage. Gibt es bestimmte Lieder, die du möchtest, dass wir die für dich abspielen? Das ist ein ganz einfacher Satz, oder? Da brichst du dir kein Bein, da machst du gar nichts, das ist eine Frage. Und derjenige, der die Diagnose hat, kann die ja auch beantworten. Und du wirst überrascht sein, in was für Gespräche man da kommt. Und ja, es ist vielleicht sinnvoll, wenn ihr das macht, gerade die Thema Musik, dass ihr, sowohl derjenige, der die Diagnose hat, als auch du, mindestens ein Paket Taschentücher bereithaltet. Natürlich. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo der ein oder andere genau deshalb so ein Gespräch vermeidet, weil er Angst hat, dass er Schmerz erfährt oder weinen muss. Also wenn du das machst, dann bist du selber schuld. Ja? Weil das ist Dummheit. Das ist wirklich Dummheit in dem Fall. Sorry, wenn ich mal so offen spreche. Das ist vollkommene Dummheit. Und Mimimi. Ja? So. Weil das, was du dann versäumst, das kannst du nie wieder nachholen. Ganz einfach. Also, ist ein ganz einfacher Satz zu sagen, ja. Gibt es irgendeine bestimmte Musik, die wir dir abspielen möchten? Gibt es bestimmte Wünsche? Möchtest du, dass ein Pfarrer bei dir spricht? Möchtest du, dass ein Redner bei dir spricht? Möchtest du, dass eine Rednerin bei dir spricht? Whatever. Und so war zum Beispiel jetzt in diesem Fall, weiß ich noch, wie er mich angeschaut hat bei dem Satz, als er gesagt hat, ich will aber, dass kein einziger Trauerkleidung anzieht. Wenn es da einen gibt, den schmeißt du raus. Das war Schwäbisch, so war es ganz tatsächlich. Ich will keinen sehen, der Trauerkleidung trägt. Tja, und ich will auch keine Traueranzeige haben. Also diese Sachen waren völlig klar kommuniziert. Und die Familie hat auch, was dies angeht, dann viel einfacher. Weil all diese, wenn jetzt jemand mal verstorben ist und diese Dinge sind nicht gesprochen, dann muss man all diese Fragen nämlich dann erst beantworten für die Organisation. Man muss ja dann auch wissen, als Bestattungsunternehmer wird die Frage ja gestellt, ja, wollt ihr eine Traueranzeige haben? Was ist denn die Musik? Was soll man denn für Musik machen und so? Und wenn du das erst dann, nachdem der Verstorbene, nachdem derjenige eben tot ist und du erst es dann beantworten musst, dann hast du auf deine Trauer, die du gerade sowieso erlebst, auf die Verlusterfahrungsemotionen, da musst du so einen Käse auch noch beantworten. Das hast du alles im Vorfeld. Und dann sind keine Entscheidungsfragen, die dastehen, wo du sagst, was hätte er denn dazu jetzt gesagt? Merkst du was? Oder was hätte sie jetzt gesagt? Deswegen frag diesen Menschen, der die Diagnose bekommen hat, all diese Dinge. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, wie wichtig das ist. Und natürlich, wenn man jetzt als Ehepartner oder als direkte Familie, Eltern, Geschwister, jemanden um sich hat, der die Diagnose bekommen hat. Jetzt geht es natürlich ja nicht nur um denjenigen, der die Diagnose bekommen hat, es geht auch um dich. Wie verletzt bist du? Wie hilflos bist du? Was hast denn du für Ängste? Und auch darüber musst du dann sprechen mit dieser Person. Der einzige Mensch, der tatsächlich dir in diesen Momenten helfen kann, ist derjenige, der die Diagnose hat. Weil ihr seid ja intakt. Davon gehe ich mal davon schwer aus, dass ihr in einer intakten Beziehung seid. Ich gehe davon aus, dass ihr als Familie intakt seid. Und wenn es sonst in der Familie irgendwas gibt oder in der Beziehung was gibt, sprecht ihr doch sonst auch über jeden Käse. Warum dann in dem Fall nicht? Und ganz klar, wenn der Moment dann kommt, vielleicht kann ich das anhand dessen, wie ich es für mich wahrgenommen habe. Mein Freund hatte ganz klar kommuniziert, wenn das Ende kommt, also wenn es zu Ende geht, dann will er mit seiner Familie alleine sein. Also er ist nach dem Krankenhaus, hat er sich entschieden, nach Hause zu kommen zum Sterben. Ich sag ja, er hat es wirklich bewusst und wow, also. Und er hat auch vom Krankenhaus hatten wir Videocall, hat er uns angerufen, wie es ihm geht, und war eine rauchen. Das ist, und dann haben wir Videocall und wie immer auf Augenhöhe, und wir haben auch gelacht am Telefon hin und her. Aber er hat auch mit klaren Worten dann zum Beispiel auch zu mir gesagt, Tommy sagen die Menschen immer, die mich von früher kennen. Er sagte, Tommy, ich habe den Kampf verloren, es ist vorbei. Und er hat es mir dann kommuniziert, dass er eben zum Sterben nach Hause kommt und so. Und jetzt komme ich wieder zur Ehefrau. Was für eine starke, starke, starke Persönlichkeit. Wow. Für die es gar keine Frage war. Also der Gedanke jetzt, den Mann in den Hospiz, Anführungsstrichen, abzuschieben, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist so. Es kommt natürlich immer um die Umstände drauf an, aber ich rede jetzt von diesem Einzelfall. Und Natürlich war zu diesem Zeitpunkt, als die Ehefrau und auch die Tochter mit ihrem Mann, als die sich dafür entschieden haben, ihren Mann und Papa nach Hause zu holen. Man ist sich in so einem Moment, glaube ich, überhaupt nicht bewusst darüber, was für ein enormer seelischer Kraftaufwand und somit eben auch körperlicher Stress das ist. Weil du bist als Ehepartner, als Kind rund um die Uhr letztendlich um diese Person herum und in der Nacht bei jedem einzelnen Geräusch bist du ja auch wach und guckst und whatever, wenn der Körper auch langsam nachgibt und die Kraft langsam schwindet und die Person einfach, die die Diagnose hat, nachts mal auf Toilette muss oder sonst irgendwas und das noch eigenständig macht, da bist du ständig wach, du bist einfach nur noch aus Liebe. Also das ist das Schöne, ne? Liebe ist was richtig, richtig, richtig Geiles. Weil unter normalen Umständen würde so eine Kraft gar nicht möglich sein. Es ist unfassbar. Ich möchte eben nur zum Ausdruck bringen, man ist sich vielleicht, wenn man diese Entscheidung trifft, gar nicht bewusst darüber, dass man möglicherweise an seine Grenzen kommen kann. Und das möchte ich mit diesem Video hauptsächlich mit auf den Weg geben, weil wenn ich mit diesem Video erreichen kann, dass du mit demjenigen, der die Diagnose hat, sprichst, Antworten bekommst, die dir gut tun. Und wenn ich durch mein Video erreiche, dass du genau meine Worte dazu nimmst, um dich vorzubereiten auf die Kraft, die du brauchst, dann bin ich happy. Dann bin ich froh, dass ich dir einen Impuls mitgeben konnte, der dir weiterhilft, weitergeholfen hat, weiterhelfen wird, wie auch immer. Sieh es, wie du willst. Jedenfalls, wir haben uns ja Woche für Woche getroffen, bis er dann im Krankenhaus war. Und als er dann zu Hause war, haben wir ihn bei ihm besucht. Einmal in der Woche. Dreimal. Und dann war mal Funkstille, was okay war. Und dann kam nachts der Anruf von der Ehefrau. Und erst habe ich schon geschlafen, habe den Namen auf dem Handy gesehen und dann bin ich natürlich hellwach, weil es geht um Freunde von mir. Und mein Mann und ich sind für solche Freunde immer da, rund um die Uhr. Die brauchen nur anrufen, bei uns steht immer die Tür offen. Alle Menschen, die mich kennen, wissen das. Und aus dem Schlaf höre ich das Telefon, gucke auf den Namen, zack, hellwach. Es ist bei mir eher selten, dass es so schnell geht. Aber ich sehe den Namen und dachte, ja gut, sie braucht jetzt vielleicht irgendeine Hilfe, also sprechen oder wie auch immer. Und dann hat sie am Telefon aber gesagt, dass er eben an diesem Abend eingeschlafen ist. Ja. Und dann kann ich nur aus mir heraus schildern, dass die ganzen Wochen zuvor, als wir alles gesprochen haben, dann war dieses Endgültige nicht verbunden mit dem Schock und der Hilflosigkeit und dem der Ohnmacht, Zerrissenheit. Es war einfach nur dieses schön, dass er es geschafft hat. Weil am Ende war es ja auch kein Zustand mehr, kein körperlicher oder so. Und die Ehefrau war auch sehr gefasst zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann hat eben alles Weitere stattgefunden. Da will ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Für einen Partner oder für eine nahestehende Familie, die einfach dann da bleibt, deswegen heißt es da Hinterbliebene, ist es ab dem Moment dann trotzdem eine Herausforderung, weil ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, dass, sagen wir mal, vom Tod bis zur Beisetzung, es war eine Trauerfeier mit Urnenbeisetzung, alles, was er sich gewünscht hat, alles, wie er es wollte, dass es gemacht wird, alles, wie auch die Witwe das sich gewünscht hat, zu koordinieren, sowohl für die Ehefrau, eben auch für die Witwe, als auch für die Tochter mit ihrem Mann, waren das 2 Wochen, die noch mit Aufgaben zu tun hatten. Und die Aufgaben waren letztendlich viel einfacher zu bewältigen, weil im Vorfeld schon alles gesprochen war, also Inhalt dieser Folge. Und die Trauerfeier ist jetzt dato heute. Heute ist der 30. Mai. Am 28. Mai vorgestern war die Trauerfeier. Und sowohl für die Familie als auch für mich und meinen Mann als Hintergrundorganisator, möchte ich mal sagen, weil als Bestattungsunternehmer, das ist dieser 1%, von dem ich vorher gesprochen habe, war ja trotzdem alles zu koordinieren und gucken, dass es der Familie gut geht, täglich morgens, abends anrufen, dies und jenes und gucken, wie geht's dir heute, ist alles okay, kann ich irgendwas für dich tun, brauchst du irgendwas? Und dann war die Trauerfeier vorbei und es ist für alle jetzt, die ganz nah an meinem Freund dran sind, schon eigenartig, weil die Aufgaben haben ein Ende gefunden mit der Trauerfeier. Also man kann das eigentlich so vergleichen wie ein Orchester, ein Musikverein, ein Akkordeonverein, egal, ein Chor, sich auf ein großes Konzert vorbereitet, es dann eine Generalprobe gibt, also das Wortspiel mit der Generalprobe, meine ich, ist, alles ist durchgesprochen. Und dann kommt der große Auftritt, sprich die Trauerfeier, die mit jeder Sekunde, mit jeder Minute so ausgeführt ist, dass man weiß, genau so hat er sich's gewünscht. Und spannenderweise, da mache ich auch eine Folge drüber. Mein Buch schreibe ich auch darüber, wie wichtig das ist, eine Trauerfeier so zu gestalten, dass du mit jeder Minute merkst, wie zufrieden die Person ist, die es geht. Naja, und wenn all diese Aufgaben erfüllt sind, nach monatelanger 24/7 Pflege, möchte ich mal sagen, also nicht Pflege des Körpers, sondern mentale Pflege, sowohl für die Ehefrau, sowohl für die Tochter, ihren Mann, so auch wie mich und mein Mann, die sehr nahe dran gestanden sind. Und andere Familienmitglieder natürlich auch. Bloß ich möchte es halt jetzt nicht so ausweiten. Das ist eine ganz wundervolle Familie insgesamt. Aber was ich damit sagen möchte ist, im September war die Diagnose und Ehefrau mit ihrer Tochter und ihrem Mann war ja bis einschließlich 16. Mai die Betreuung, da danach, nachdem der Tod eingetreten war, die zu erfüllenden Aufgaben für die Trauerfeier. Und dann ist die Trauerfeier der große Auftritt sozusagen und dann ist die Urne beigesetzt und dann ist diese Phase beendet. Dieser Abschnitt ist vorbei. Und jetzt mal rein von der Logik, ist natürlich klar, dass nach Abschluss dieser Phase erstmal ruhig wird. Und für ruhig gibt es verschiedene Worte. Ruhig. Die Ehefrau hat es gestern am Telefonat mit den Worten leer bezeichnet. Auf die Frage, wie geht's dir denn jetzt heute, Tag nach der Trauerfeier? Dann sagt sie, Tommy, ich bin so leer. Und sowohl mein Mann als auch ich haben dann auch zu ihr gesagt, natürlich, ich meine, du wärst ein Übermensch, wenn es nicht so wäre. Du wärst echt ein Übermensch, wenn es nicht so wäre. Und Leere In der Hinsicht ist er auch völlig normal. Alle Aufgaben sind erledigt. Es kehrt Ruhe ein, es kehrt Ruhe, Leere, wie auch immer. Und das ist ja jetzt die Basis, von der ich auch immer spreche. Jetzt besteht die Herausforderung der Neuorganisation des Lebens. Und deswegen ist ja gut, dass Leere da ist. Weil in dieser Leere, die ist ja jetzt mal, wenn man es als leeren Raum betrachtet, dieser leere Raum, mental gesehen, kann jetzt wieder gefüllt werden, wie auch immer. Und umso wichtiger ist es ja trotzdem, jetzt wieder zu lernen, das Leben zu genießen. Ich rede da nicht von nächster Woche. Der Zeitraum spielt da gar keine Rolle. Aber das ist jetzt eben diese Aufgabe. Und die Ehefrau mit ihrer Tochter und ihr Mann haben genau diese Basis geschaffen, damit sie auch innerhalb dieser Leere, innerhalb dieser Ruhe jetzt peu à peu alles wieder aufbauen können. Neu. Natürlich schwingt im Hintergrund trotzdem immer die Frage, ja, warum, wir verstehen es trotzdem noch nicht. Warum hat das jetzt überhaupt passieren müssen? Aber da wird man nie eine Antwort drauf kriegen. Nie. Es wird nie eine Antwort drauf geben und deswegen ist es auch sinnvoll, damit man sich gar nicht so viel mit dieser Frage beschäftigt, weil es einfach verlorene Zeit ist. Verlorene Zeit, in der du das Wesen spüren kannst, die Seele spüren kannst, desjenigen Menschen, dessen Körper gestorben ist. Aber dazu gibt es ja viele, viele andere Folgen. Ich hoffe, dass diese Folge dir viele Lichtblicke geben konnte. Das hoffe ich wirklich von Herzen. Ich hoffe, dass diese Folge ganz viele Impulse für dich inne hat. Wenn du Fragen zu dieser Thematik hast, weil du vielleicht frisch involviert bist oder Unterstützung brauchst, oder, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du mich auf YouTube anschaust, dann kannst du in den Kommentaren Fragen reinstellen, dann können wir dann auch dir antworten, mein Team oder ich, je nachdem. Wenn du mich anhörst auf Spotify oder, wie heißt der andere Kanal, Jonas? Apple Podcast, genau, danke. Wenn du auf Apple Podcast zum Beispiel mich hörst, auch da haben wir die Möglichkeit, kannst du Kommentare schreiben und dann kriegt es der Jonas mit, weil ich bin jetzt eher der YouTube, da kriege ich die Kommentare mit und auf dem anderen der Jonas. Spielt aber keine Rolle, das landet am Ende eh bei mir alles. Hier in YouTube als auch auf den Audiokanälen ist eine Beschreibung und ganz unten haben wir ja auch eine E-Mail-Adresse. Wir haben eine Soforthilfe. Da ist eine Mobilnummer angegeben, da kannst du jederzeit eine WhatsApp schreiben. Ist gar kein Problem. Also wenn du Fragen dazu hast, sprich mit mir, mehr kann ich nicht sagen. Schreib mir eine Mail, schreib einen Kommentar, dass wir in Kontakt kommen. Ich werde mir die Mühe geben, auf jeden Fall persönlich für dich da zu sein. Ja. Naja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.